Hallo Fiore, danke, dass du mir für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Ja, Sali Jan, danke dir vielmals, dass du mich eingeladen hast. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Mein Name ist Fiore Capone. Ich bin der Geschäftsführer von der Firma Active Communication. Das ist eine Firma, die tätig ist im Bereich von assistiven Technologien für Menschen mit Beeinträchtigungen. Und gleichzeitig bin ich noch der Gründer und Initiant von der Swiss Handicap Messe, die alle zwei Jahre in Luzern stattfindet, wie letztes Jahr im November.
Und wie ist sie so angekommen? Haben sie schon ausgewertet, die letzte?
Wir sind gerade dran. Wir stecken gerade drinnen im sogenannten Debriefing. Wunderbar. Wunderbare emotionale Erinnerungen. Wunderbare Momente. Viele Begegnungen. Und auch Besucherzahlen und Rückmeldungen, die wir auch von den Ausstellern und Partnern haben, sind sehr, sehr positiv. Und wie immer, nach jedem Debriefing sind wir jetzt schon wieder an dem Punkt, wo wir schon ganz viele Ideen haben, was wir noch machen könnten und welche Themen wir noch anreissen könnten. Also, es ist jetzt schon wieder eine grosse Vorfreude auf die Edition 21.
Sehr schön. Was war denn dein Highlight von der letzten Messe? Hast du eins oder zwei?
Ich hatte ein grosses Highlight an der letzten Messe. Es ist eigentlich fast ein Wunsch von mir in Erfüllung gegangen. Wir haben am Freitagmorgen dürfen über 600 Schüler begrüßen an der Swiss Handicap. Da bist ja du sogar auch aktiv dabei gewesen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ja. Eine erste Klasse dürfen durch.
Genau. Da haben wir das dürfen wunderbar umsetzen, dass wir Klassen immer mit den Lehrern und mit einer betroffenen Person auf die Reise geschickt haben in die Messehalle. Und dass das uns gelungen ist, so viele Schüler von erster Klasse bis in die Oberstufe zu motivieren, an Swiss Handicap zu kommen, das war für mich ein besonderer Highlight gewesen, absolut.
Würde ich jetzt auch so sagen, ich bin auch Betentag für verschiedene Organisationen tätig gewesen, aber so der Freitagmorgen, vor allem auf so einer ersten Klasse, du kannst dir das vorstellen, die sind einfach roh. Die Frage, die hat noch keine Hemmungen, oder? Die haben mich ganz normale Sachen gefragt, wie stehst du auf? Wie gehst du aufs WC? Und etwa, also so ein junges Mädchen, 7-jährig, hat sich unsterblich in mich verliebt und hat gesagt, ja, ich hätte dich so gern. Sag ich, ja, ich hätte dich auch gern, aber wir müssen jetzt gleich weiterlaufen und ich kann jetzt nicht stehen bleiben, weil die anderen haben dann schon drücken, wenn euch ein Maskottchen gekommen ist, ist eine Viertelstunde nicht mehr gegangen. Dann ist jede umarmt worden und so. Aber was mich würde interessieren, wie habt ihr die Idee gehabt für so eine Messe? Wo kommt die Idee?
Die Idee ist entstanden vor gut bald 10 Jahren konkret. Und zwar, wie ich dir gesagt habe, führe ich ein Unternehmen, das tätig ist mit Hilfsmitteln. Ich habe mit einem Geschäftspartner, der René Plaschko, wo ich immer wieder überall an verschiedensten Messen in Europa, in Asien oder auch in Amerika getroffen habe, ist dann immer so ein bisschen die Frage aufgekommen, wieso trifft man sich überall, nur nicht in der Schweiz? Und aus dem heraus ist das entstanden, aus einem Bedürfnis, auch ich mit meiner damaligen Firma wollte eine Plattform haben, wo ich mich national präsentieren kann. Und zwar nicht nur für eine bestimmte Zielgruppe. Ich meine, ich kann an einen Kongress gehen für Heilpädagogik, ich kann ein Paraplegikerzentrum mich präsentieren, aber ich habe eine nationale Plattform gesucht. Und das Zweite war die Vision, der Wunsch, von einer Plattform zu kreieren, wo sich Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen können eigentlich in einem ungezwungenen Rahmen begegnen, sich austauschen und dabei eigentlich realisieren, dass wir dass überhaupt keine Rolle spielt, ob ich im Rollstuhl bin oder nicht, oder ob ich etwas gesehen oder nicht. Wir sind alles Menschen, haben Bedürfnisse, haben Emotionen und wollen etwas miteinander leben. Also es ist nicht nur ein kommerzieller Hintergrund, es ist fast ein idealistischer Hintergrund gewesen, der uns dann dazu bewegt hat. Und im 2013 haben wir dann die erste Edition gemacht.
Ja. Ist ja immer gut, wenn man beide Sachen kann irgendwie kombinieren, oder? Nicht nur den finanziellen, sondern den ideellen auch noch zusammenführen, oder?
Also es war sicherlich nicht der Treiber gewesen, ein Business aufzubauen, weil, wie ich dir gesagt habe, führe ich schon ein Unternehmen seit über 20 Jahren, sondern es ist wirklich darum gegangen, eine Plattform zu schaffen, die natürlich die Möglichkeit gibt, all denen, die Betroffenen, Angehörigen und so viele Leistungserbringer, die es gibt in der Schweiz, sich einfach können zu präsentieren. Und ich denke, wir sind da jetzt schon, auch nach der 5. Ausgabe, sind wir immer noch am Anfang von dieser ganzen Reise.
Was war denn so die Komfortzone-Erweiterung, die wir mit dieser Idee gekommen sind? Wo händ ihr müssen pickeln, dass die Messe nachher zu fliegen gekommen ist? Magst du dich noch erinnern?
Ja, sehr gut, weil wir haben wirklich alles von A bis Z selber dürfen machen. Ja, natürlich das Vertrauen zu gewinnen von Aussteller und Partner. Das Vertrauen überzukommen, wenn da 3 oder 4 Personen kommen und sagen, wir machen das, dass wir gut kommen, geben Geld aus und präsentieren euch. Also das ist schon noch eine harte, wie man so schön sagt, Verkaufsarbe gewesen. Und das andere ist natürlich auch die Verantwortung, die man gespürt hat, die Punktlandung. Also man hat sich 1,5 Jahre sich darauf vorbereitet, alles, und dann muss alles an dem Tag X, am 9 Uhr, wenn die Tore aufgehen, muss jeder Stand stehen, jedes Lämpchen muss leuchten. Und für jemanden wie ich, der nicht im Eventbereich tätig war, war das natürlich schon eine rechte Challenge gewesen.
Und ich frage den Mann, wie man gehört, oder? Ist das dein Nachteil?
Das tut nach mir, das tut nach einem Alarm, ja.
Willst du schnell schauen? Ja,
Entschuldigung.
Mach nicht.
Das gibt es gar nicht.
Ich habe jetzt die Klingelton schon gehabt, so ein Schock mich nicht.
Das ist... Ach,
jetzt, wo ich rausschneide, stört wieder.
Nehmen wir den Flugmodus rein. Das war mein jüngster Sohn,
der
so einen Alarm auslöst, wenn er mehr Bildschirmzeit hat, der Auskype.
Ja, du, früh fängt
es schon an. Technisch sind sie versiert.
Das ist super. Und jetzt, wenn das Debriefing ist dann noch nicht durch, aber was hast denn du für Wünsche für die nächste, deine persönlichen? Wo siehst du noch Potenzial? Wo siehst du vielleicht Verbesserungen? Einfach jetzt mal so dich gefragt.
Persönlich, also Potenzial ist enorm, wenn man denkt, wir haben in 2 Tagen knapp 10'000 Besucher in Luzern gehabt. Und wenn man das misst an der Zielgruppe, die wir hier ansprechen, ist ja das eigentlich noch gar keine Dimension. Aber uns geht es nicht darum, oder mir geht es nicht darum, grosse Besucherzahlen zu erreichen, sondern mir geht es eigentlich darum, die möglichst breit zu streuen. Und ich glaube, wir haben auch noch nicht alle Behinderungsgruppen, Behinderungsarten können gewinnen, dass sie sich aktiv präsentieren. Und ich wünschte mir auch von der Politik, aber auch von der Wirtschaft noch eine aktivere Teilnahme, weil es ist ein gesellschaftliches Thema und da braucht es alle Komponenten. Also es gibt noch ganz viele Themen, die wir da angehen können.
Also ich bin gespannt, was in 2 Jahren für neue Sachen stehen. Also da bin ich wirklich voller Freude. Aber eben, du hast eine eigene Firma, die sich auch um das Thema Behinderung dreht, und dann habe ich mir so überlegt, warum ist der Fiore so aktiv in diesem Thema? Hat er irgendwie jemanden in der Familie, was man viel gehört, Sensibilisierung? Oder wann ist so der Punkt gekommen, dass du dich anfängst interessieren für etwas nicht genormt in der Welt?
Wahrscheinlich bin ich nicht genormt in der ganzen Sache. Nein, ich habe gar keine Berührung gehabt. Also das ist sehr oft so in der Branche von Hilfsmittelanbietern, dass die Unternehmen genau dort anfangen, irgend aus dem Familien-, Bekanntenkreis. Gar nicht. Ich habe mal ursprünglich Elektroniker gelernt, auch die Videoelektroniker. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich mal eine eigene Unternehmung will. Ich will etwas bewegen, ich will etwas aufbauen. Und eigentlich sehr zufällig bin ich in den Bereich hineingekommen. Was mich gerade fasziniert hat, ist sinnstiftender Einsatz von Technologien für Menschen mit Beeinträchtigung. Und ich habe keine Ahnung, auf was ich mich einlade, aber ich bin drin hinein und habe Gas gegeben. Und so entstehen meistens ja Sachen. Und 20 Jahre später, muss ich sagen, kann ich mir gar nicht vorstellen, etwas anderes zu machen. Es erfüllt mich sehr, es macht mich sehr stolz, was ich und mein ganzes Team jeden Tag leistet, und Technologie ermöglicht so viel und es ist richtig spannend.
Was bietet ihr denn an? Mach einen schnellen Exkurs in der Zeit.
Wir haben, der Schwerpunkt bei uns sind eigentlich elektronische Hilfsmittel. primär im Einsatz für nicht sprechende Menschen oder unterstützt sprechende Menschen. Das heisst jetzt, die Interaktion, die wir hier haben, wenn das nicht möglich ist, dann gibt es so Geräte. Du hast den Daniel Rickenbacher kennengelernt. Der war auch schon da. Das ist jetzt genau so etwas. Das sind die Hilfsmittel. Auf der anderen, die andere Dimension ist eigentlich alles rund um den Computer. Wenn du nicht in der Lage bist, eine herkömmliche Maus oder Tastatur bedienen, machst du das heute mit den Augen, den PC bedienen. Die technologischen Sachen, das ist der Bereich, wo wir tätig sind. Und dann gibt es noch eine grosse Unterscheidung. Versorgen wir einen Betroffenen, der von Geburt her eine Beeinträchtigung hat. Dort haben wir dann auch sehr stark einen pädagogisch-didaktischen Hintergrund, wenn es um das Spracherlernen geht, anhand von einem Hilfsmittel. Oder reden wir von einem Versorgungsfall, wenn ich so sagen kann, wo jemand durch einen Unfall oder durch eine Erkrankung zum Beispiel eine Fähigkeit, eine Beeinträchtigung hat, dann geht es eigentlich mehr, wir sagen mir eine technische Lösung. Der hätte das schon mal können, ja, kann das nicht mehr und jetzt versuchen wir
die Alternative oder so genau, zu finden. Genau. Oder? Ich habe auch ein Hilfsmittel, das ich anbiete, ganz kleines, das ist das Dragon Speak, weil ich bin nicht so schnell im Typen, eher im Reden. Darum tue ich es meistens so, vor allem, was mir dann auch noch hilft, ist das Hören. Also das Abspielen und das Hören, weil ich habe auch eine leichte Legasthenie. Genau. Und so kann ich mir das gut und gern diktieren und diktieren lassen und anhören. Es hilft schon. Also man sieht auch da, wenn ich sehe, ich bin in einer Sonderschule in der Schule in den 90er Jahren und was dort noch für Krampf Zustände sind, wie schön schreiben oder so. Und plötzlich ist dann der Computer gekommen und alles. Und dann ist das so durchschreiben und ich habe Spastiker. Zehnfingersystem. Bin fast wend drauf. Aber auch da manchmal den Wandel anzuschauen. Ich hatte eine Berufslehrerin, die ein bisschen streng war, was mir nicht geschadet hat. Aber sie hat das nicht eingesehen, dass mir das Dragon Speak helfen würde. Weil sie einfach, du machst eine Bürolehre, Zehnfingersystem am Morgen früh. Und ich habe immer probiert. Und eben dann ist noch das mit Legasthenie dazugekommen. Und sie hat das einfach nicht gesehen. Und dann habe ich dann gedacht, das kaufe ich mir selber. Und dann bin ich meistens so gewesen und habe dann ihre mit dem Trägen einen Brief geschrieben und sie hat sich dann im Nachhinein auch entschuldigt. Aber der Wandel in diesen 20 Jahren muss auch für dich extrem gewesen sein, von früher bis jetzt, was alles möglich ist.
Natürlich, also wenn ich denke, dass wenn mir jemand vor 20 Jahren gesagt hat, ihr werdet mal Lösungen anbieten, dass man mit Schauen den PC bedienen kann, habe ich gesagt, ja, dann bin ich dann schon pensioniert, wenn dann das so weit ist. Ich bin noch nicht pensioniert und es ist schon so weit und es geht noch viel weiter. Ich glaube, der grösste Wandel, den wir jetzt auch erlebt haben als Unternehmung, ist, wir haben uns auch sehr stark gewandelt. Wir sind ja ursprünglich Techniker. Und wir haben gemerkt, dass das Produkt per se, die technologischen Eigenschaften, eigentlich immer sekundärer werden. Es ist viel zentraler, viel wichtiger, wie du das Hilfsmittel dann auch einsetzen. Da gehört die gute Beratung dazu, die Schulung, eine langfristige Betreuung, weil dann nützt sonst das beste Hilfsmittel nicht. Und das ist auch die Entwicklung, die wir jetzt gemacht haben. Wir haben uns sehr stark auf Dienstleistungen fokussiert, auf das Fachwissen, die mittlerweile gar nicht mehr selber entwickeln, sondern wir scouten den Weltmarkt. Und weil Technologie ist so schnell und wir schauen an uns, wir sehen uns als Schnittstelle, wir schauen, okay, wie muss man das Produkt oder die Technologie anpassen, damit das für den Betroffenen die höchste Leistung dann eigentlich kann bringen und so zum Einsatz kann kommen.
Was ist denn die neueste Technik, die man jetzt sieht, so, wo vielleicht jetzt dann auf den Markt kommt, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, wohin geht's?
Ja, eine grosse Thematik ist natürlich alles rund um die Robotik. Natürlich die ganze Digitalisierung. Also die Entwicklung ist rasant. Wir haben vorher von Augensteuerungen geredet. Man ist ja heute schon so weit, dass man eigentlich anhand von Hirnstrommessungen auch Geräte, Hilfsmittel, Funktionen direkt gezielt auslösen. Also es ist eigentlich, Technologie bietet da eigentlich keine Grenzen. Es ist wirklich immer die Frage, wie wird es eingesetzt, wie wird es angewendet. Und da ist sicherlich ganz wichtig, dass man dann natürlich Bedürfnisse berücksichtigt von den Betroffenen. Und das ist dann manchmal, wie dort braucht es dann die Feinfühligkeit auch, dass es halt vielleicht ein bisschen längere Zeit braucht. Es braucht Testläufe, mehrere Testläufe, bis dann das richtige Setting eigentlich gegeben ist. Und das ist eigentlich genauso. Dort sind wir stark in dieser Schnittstelle.
Ja, ich denke auch, ich müsste eine riesengroße Range anbieten, oder? Wenn ich jetzt denke, ich habe Spastiker, ich habe nicht das Fingersystem, aber dann kann jemand nur die Augen bewegen. Wie bildet ihr euch weiter? Wie geht ihr nicht an, dass ihr wirklich auf jeden individuell könnt das Maximum rausholen?
Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Das ist die Weiterbildung. Unsere eigene Weiterbildung ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Es ist auch so, dass die Tätigkeit als Hilfsmittelberater in unserem Bereich ist eine Berufsgattung, die es per se so nicht gibt.
In den selben Entwurf.
Ja, es ist eine Kombination von mehreren. Oder? Du brauchst einen Technologen, also eine Affinität für Technik. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, jetzt gerade im sonderschulischen Bereich, brauchst du eine pädagogische Ausbildung, Ausrichtung. Und die Welten sind nicht unbedingt die, die wirklich immer so Hand in Hand miteinander parallel laufen. Also die Kombination, das ist eigentlich der Schlüssel. Und wir tun sehr viel einfach uns selber weiterbilden. Wir versuchen uns aber auch im internationalen Rahmen, durch die Vernetzung, die wir haben, mit Firmen, die in Europa oder in den USA das Gleiche machen wie wir, sehr vieles auch über Erfahrungsaustausch einholen. Also,
und unterstützen wir auch den integrativen Schulweg, also Sonderschulungen, pädagogisch, aber gehen auch in Primarschulen, wenn jetzt jemand eine Unterstützung braucht. Und ist das ein gross anders wie in der Sonderschule?
Es ist, wir machen eigentlich beides. Okay. Also wir sind überall im Einsatz. Es ist so, dass natürlich, ich sage jetzt mal, primär wir halt schon eher im sonderschulischen Bereich tätig sind oder im heilpädagogischen Schulbereich, jetzt je nachdem, wie man es nennen will. Dort ist auch eine strukturierte Verbindung, ein Kontakt da. Also auch jetzt in der ganzen Bildung von Heilpädagogen, Logopäden und Sonderpädagoginnen sind wir in den Ausbildungen involviert, dürfen dort referieren und aufzeigen, was heute Technologie ermöglicht. Dass wenn dann die nachher in die Berufswelt reinkommen, wissen, ah, okay, ich habe ein Kind oder einen Betroffenen.
Ja. Und kann dort anrufen.
Genau, und weiss, es ist möglich. Und das Gleiche machen wir auch im Erwachsenenbereich, im Pflegebereich, im ergotherapeutischen Bereich. Also wir versuchen da eigentlich immer über die sogenannten Multiplikatoren das Wissen am Markt zu bringen, dass wenn man mit einem Bedürfnis konfrontiert ist, dann weiss, aha, da gibt es eine Firma, die spezialisiert ist, dann können wir anrufen, dann kommen die vorbei. Ich habe vorher gesagt, Beratung ist ein zentraler Punkt. Und das ist für uns der erste, wichtigste Kontaktpunkt, dass man einfach mal beim Betroffenen schaut, was kann er schon, was macht er, was hat man für eine Zielsetzung, weil es ist auch sehr ein komplexer Prozess bei so einer Versorgung. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Parteien, bei einem Kind sind die Eltern, die Schulen und so weiter. Und da müssen alle am gleichen Strick ziehen, es müssen alle die gleiche Zielsetzung haben, sonst kommt die Versorgung eigentlich dann oft nicht zum gewünschten Erfolg.
Wir kommen nachher noch zum Thema Behinderung, aber was mich würde interessieren, Thema Digitalisierung, was ich nicht kann verstehen als Gesellschaft. Digitalisierung hilft uns eigentlich zum Fliegen, uns Behinderten, dass wir am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Aber warum bringt die Gesellschaft nicht fertig jetzt, wenn man jetzt sieht, durch die grosse Digitalisierung ist oft 50 plus abgehängt oder sogar noch ältere. Warum bringt die Gesellschaft nicht an, alle an Tisch zu holen? Früher sind wir irgendwie abgestellt worden, weil es produktiv gehen musste. Jetzt kommen wir langsam ins Fliegen und ältere Silvester, die das irgendwie Schwierigkeiten haben, weil sie immer am Bücher waren, haben jetzt Schwierigkeiten. Ist da irgendwie eine Erklärung oder... Hast du auch schon Gedanken gemacht?
Ja, ich denke, ich meine, Digitalisierung ist jetzt so ein bisschen der Trend überall. Egal, wo man hingeht, alle reden über Digitalisierung. Und ich glaube, wir sind uns gar nicht bewusst, was das Ganze für uns noch für Möglichkeiten ergibt, was es für Folgen daraus ergibt. Man hört auch negative Sachen über Digitalisierung. Man sagt, gerade in gewissen Berufsbereichen, Berufe können verschwinden, weil man will, es wird alles digitalisiert, automatisiert. Ich war gerade letztes Jahr an einem Kongress gewesen, wo es darum ging, dass man gerade im kaufmännischen Bereich sich grosse Sorgen macht, dass gewisse Berufe komplett oder sehr stark reduziert werden. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was das alles bedeutet. Und ich kann mir vorstellen, dass halt, du hast jetzt 50 plus angesprochen, aber auch im Bereich von Menschen mit Beeinträchtigungen ist man sich gar nicht bewusst, was das kann bedeuten. Jetzt speziell, was ich erlebe bei uns, bei Menschen mit Beeinträchtigungen, ist dann, das Ganze eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten.
Ja,
und plötzlich kann der etwas oder der sagt etwas und vorher dann hat er nie etwas gesagt.
Ja.
Und das ist natürlich eine neue Gegebenheit, auch im gesellschaftlichen Zusammenhang. Ich sage jetzt in einem Wohnheim oder wo auch immer. Man kann ja nicht einfach, jetzt, ich sage jetzt ein bisschen böse, einfach vor ein schönes Fenster stellen, da kann man ein bisschen Vögel anschauen, sondern jetzt will der plötzlich kann der über ein Hilfsmittel, ja, kann der seine Bedürfnisse zum Ausdruck bringen. Und wenn ich denn das nicht mache, dann nachher gibt er mir das zu spüren. Und ich denke, das braucht einfach Zeit. Also wenn man auch mit, ich habe schon mit verschiedenen Institutionsleitern über das geredet. Und man sieht eigentlich die grösste Hürde nicht bei den Betroffenen, sondern eigentlich bei den Fachleuten in den Institutionen, die sagen, die sind nicht bereit oder wissen nicht, wie reagieren. Also ich denke, wir haben da noch viel Arbeit, aber ich glaube an die Möglichkeiten und das Ganze muss sich entwickeln.
Also kriegst du auch immer das Glas halb voll und nie halb.
Definitiv, definitiv. Sonst...
Wie hat sich denn dein Bild in diesen 20 Jahren zum Thema Behinderung verändert, wo du ja vorher gar keinen Berührungspunkt hast? Hast du wahrscheinlich gleich mit der Thematik zu tun gehabt, wo du nur noch das Greenhorn gewesen bist? Was war für dich dort eine Behinderung gewesen?
Also ich, ganz ehrlich gesagt, ich hatte keine Ahnung gehabt. Also wirklich keine Ahnung. Vor 20 Jahren keine Ahnung gehabt, vielleicht ein Vorurteil gehabt.
Okay.
Im Sinn von eine beeinträchtigte Person war für mich jemand im Rollstuhl. Mhm. Und etwas anderes habe ich gar nicht gekannt. Ich habe keinen Berührungspunkt gehabt. Ich denke, das ist noch für viele Leute so. Und wenn man keinen Berührungspunkt hat und keine Ahnung hat, dann tendiert man eher zurückhaltend sein in der Begegnung, ängstlich sein, Mitleid haben. Heute hat sich das Bild für mich komplett verändert.
In welche Richtung?
Ich schaue, wenn ich jetzt dich nenne, auf Augenhöhe an. Der Rollstuhl ist für mich nicht relevant. Der existiert nicht. Oder auch, eben, wir haben es vorhin von Dani geredet. Ich habe sehr viel gelernt von Menschen mit Beeinträchtigungen in diesen 20 Jahren, was es auch bedeutet, Herausforderungen anzugehen, und habe gelernt, dass gewisse Sachen eigentlich gar keine Herausforderungen sind, sondern man hat gewisse Sachen und kann eigentlich dankbar sein, dass das so funktioniert. Ich habe auch kein Problem, einem Menschen mit Beeinträchtigungen einmal zu sagen, wenn es mir nicht passt.
Ehrlich?
Ja, natürlich. Wenn er das Gefühl hat, er müsse auf die Mitleidtour machen, dann kommt er bei mir nicht an. Also, ich glaube, mit dem, was sich geändert hat, ist für mich, ich habe sie für mich in meinem Leben inkludiert. Im Sinne von, ich schaue sie gleichberechtigt an, im Positiven, aber auch in den unangenehmen Momenten. Also wenn mich einer nervt und aufregt, dann sage ich das dem genau gleich auch.
Das ist schön. Das finde ich gut.
Das ist Gleichberechtigung.
Ja, wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Genau. Also wenn man ein Teil sein will, muss man halt auch damit umgehen, wenn einer nicht mag.
Genau. Und ich kann dir sagen, man geht zwar zwischendurch immer wieder rein, das Muster, dass man vielleicht auch unbewusst, ich kann dir eine kleine Geschichte erzählen, auch wieder im Rahmen von der Swiss Handicap, wo wir die erste Swiss Handicap gemacht haben, ist Thematik sie das ganze Pricing. Wie wird sie mit dem Eintrittsticket und so weiter, wie viel soll es kosten und was für verschiedene Preiskategorien gibt. Und natürlich ist es für uns zu dem Zeitpunkt klar gewesen, wenn wir eine Beeinträchtigung haben, hat man einen vergünstigten Preis. Da haben wir ganz dicke Rüffel bekommen von Betroffenen, die dann uns gesagt haben, jetzt Moment, ihr redet von Inklusion, ihr redet von Gleichbehandlung, und wir wollen gleich behandelt werden, und wenn der Eintritt 10 Franken ist, dann zahlen wir auch 10 Franken. Und, das ist also, und machen nicht den Fehler, wie es vielleicht schon andere gemacht haben. Also wir haben uns schon sehr stark an die SBB ausgerichtet gehabt, sondern weil das ist nicht Gleichberechtigung. Und das ist spannend, das ist mir blubben, wo wir gesagt haben, ja gut, das ist korrekt. Also eben, es gibt nicht nur Gleichberechtigung im Sinn, wenn es einen Nutzen, einen Vorteil hat, sondern man soll einfach die gleichen Rechte und Pflichten haben, wie jeden anderen auch. Also sehr eine spannende Geschichte, ist mir recht blubben.
Ja, das glaube ich. Und ja, es ist halt so. Ich sage halt auch immer, wenn man mich fragt, warum hast du jetzt Erfolg? Sag ich, ja, weil ich halt schon ein Flair habe. Ich mache halt auch das Unangenehme gern, wie jetzt Mail schreiben, halt Sitzungen haben und so. Das mache ich halt alles auch gern. Und nicht einfach nur, wenn es unangenehm wird, sagen, das mache ich jetzt nicht. Also,
ich denke, das ist ja menschlich. Also genau. das ist menschlich und darum finde ich es auch sehr, sehr wichtig. Ich denke, vieles Behindern von Menschen mit Beeinträchtigungen passiert einfach vom Nichtwissen. Nichtwissen, zu wenig Berührungspunkte und darum komme ich zurück auf den Highlight von der letzten Ausgabe von der Swiss Handicap. Darum ist wichtig, dass man da die Jungen, die Schüler schon sehr früh mit dem ganzen Thema in Verbindung bringt und die, wie du gesagt hast, das Mädchen, das sich in dich verliebt hat, die gehen das ganz ungezwungen. Ich habe eine Klasse begleitet, da ist auch jemand im Rollstuhl hat sie geführt und dann war ein Bub und hat den Betroffenen immer so angeschaut und dann hat er gesagt, ja, willst du mich etwas fragen? Und dann hat der Bub ihm gesagt, ob denn er auch mal klein gsi wie er. Und er, ja, natürlich und alles. Und dann hat der Bub spontan gesagt, ja, hätten dir niemand beigebracht, wie man läuft. Und das habe ich im ersten Moment habe ich so kurz mir überlegt, okay, was will ich mit dem sagen? Ich daraus raus, vielleicht wieder unter dem Aspekt vom halb vollen Glas, habe für mich gesagt, für den Bub, er schaut ihn völlig gleich an.
Ja.
Er hat nicht in einem Rollstuhl, weil er etwas nicht kann, im Sinne von einer Beeinträchtigung, sondern einfach, du kannst nicht laufen, weil es dir niemals jemand beigebracht hat. Fantastisch. Für mich ein wunderschöner Moment, als ich das erlebt habe. Da müsste ich sagen, um das geht es, diese Begegnungen braucht es. Und für das ist auch die Swiss Handicap da.
Nein, oder wenn ich dann manchmal auch so in die Kam um anfahre oder so und manchmal auch die Blick sehe, ich habe nichts gegen Blick, ich schaue auch Leute an, die mich interessieren. Aber nachher dann auch hören, wenn man die Eltern fragt, dann, was ich alles so hatte. Was gar nicht mit der Behinderung zu tun. Also, ich war schon ein kranker Mann. Ich hatte schon einen Schaden. Ich hatte schon böse Beine. Und dort zum kranken Mann bin ich einmal zu der Mutter ran und zum Vater. Warum haben sie zu ihrer Tochter so erzählt? Weil ich war seit 2 Jahren nicht mehr krank. Und sie sind bildrot angelaufen und sind davon gelaufen.
Mm.
Oder? Aber es gibt auch andere Beispiele, wo dann auch Eltern sagen, gegangen und fragen.
Genau, ich
denke. Also weißt, es gibt wie alles. Aber um den Punkt, jetzt wo du beide Welten kennst, auch vorher, vor diesen 20 Jahren, eben mit der Angst und so, wenn du jetzt beide Welten siehst, wo hapert es im Dialog mit den Fußgängern oder mit der genormten Welt, dass es immer noch so schwierig ist, an Teilhabe oder an gleichen Spiess.
Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Schnittstellen. Wir brauchen viel mehr Berührungspunkte, wir brauchen mehr Schnittstellen, mehr zusammenkommen. Nur wenn sich die zwei Welten, wie sie du jetzt nennst, begegnen, aufeinander zugehen und auch im Dialog können sie herausfinden oder realisieren, da sind genau gleiche Bedürfnisse da, man muss es vielleicht einfach anders angehen. Ich glaube, oder ich bin fest überzeugt, dass die nächste Generation, da rede ich jetzt auch von meinen eigenen Söhnen, die ich habe, ich glaube, die gehen mit dem sicherlich viel einfacher um. Wir machen ja sehr viel in der Schweiz zu dem Thema, muss man natürlich auch sagen. Aber ich glaube einfach, durch mehr Berührungspunkte, mehr Begegnungen, kann ich mehr das Verständnis gegenseitig aufbauen. Ich erlebe das selber in meinem Kollegen-Bekanntenkreis. Oft reagieren jetzt man will helfen, man weiss nicht wie, man ist überfordert, das, manchmal tut es mir leid. Das habe ich auch ganz viel als Feedback bekommen von Kollegen, die an Swiss Handicap gekommen sind. Sie sind gekommen, weil ich sie eingeladen habe und gesagt, komm mit dem Kind, können wir das mal anschauen. Und im Nachhinein haben sie mir gesagt, wir sind in die Hallen hineingekommen und haben ganz viel Herzlichkeit gespürt. Und gemerkt, die Menschen sind ja ganz glücklich. Ja. Und das ist ja eigentlich noch spannend, dass sie eigentlich, eben, man geht ein bisschen von dem aus, oh, die haben Pech oder sind nicht glücklich und das ist es noch. Und ich glaube, wenn man miteinander in Dialog kommt,
das Reden hilft.
Ja, dann sind wir ja gut, oder, wir zwei Jahre. Über Reden sind wir gut, das hilft. Ganz sicher. Ich glaube, das ist einfach fehlende Berührungspunkte und Wissen. Also so ist es auch bei mir gewesen. Man tut dann sich selber etwas daraus ableiten. Und wie es könnte am anderen sein oder gehen, dabei ist es gar nicht. Und ich sage auch immer, tönt dich einfach fragen. Frag ihn einfach. Willst du etwas wissen? Frag ihn. Im schlimmsten Fall sagt er, ich will es dir nicht sagen. Aber mir kann nicht passieren.
Ich habe ja schon Jens-Interviews gegeben. Ich sage einfach immer, Fragen hilft. Egal, wenn du Fragen hast, dann hat mir auch eine ehemalige Betreuerin gesagt, ja, so einfach ist das nicht. Sag ich mal, so einfach ist das, wenn du, wo fragst, mit einem Nein oder mit keiner Antwort auch kannst leben, dann ist es einfach, die 5 Sekunden auszuhalten, was es dir für eine Antwort gibt.
Aber auch, ja.
Also weißt, wenn du sagst, wenn du dir selber sagst, okay, du darfst mir alles sagen, dann ist es eigentlich das Einfachste, oder? Und ich sage dir immer lieber, 5 Sekunden nicht wissen, was passiert, weil du nachher mit einem Marktgeschwür um einen Anlaufen wird nicht gefragt hast, oder?
Absolut, absolut. Und ich sage, das gilt für mich immer so. Auch wenn bei anderen Themen. Ich sage immer, Fragen kosten nichts. Aber ich glaube, ganz etwas Zentrales ist das, was du gesagt hast. Man muss dann aber sich nicht Angst haben um die Antwort, die man bekommt. Die muss man dann einfach annehmen. Ob man sie dann teilt oder nicht, ob das die Antwort ist, die man sich vielleicht erhofft oder gewünscht hat, ist dann ein anderes Thema. Aber ich sage immer, ich sage an meinen 2 Söhnen, fragen einfach. Tönt doch einfach fragen.
Das ist so. Und dann sieht man dann oft, ob die Frage gehaltvoll war, ob die Antwort oder nicht. Und ich habe einfach manchmal auch ein bisschen Mühe mit den Leuten, die es Nein nicht akzeptieren können. Also, wenn man so merkt, es gibt so Leute, die dann so durch den Bahnhof laufen und ich stehe dann dort, wo dann wirklich so das Gefühl, der ist allein, der braucht jetzt Hilfe. Und dann kann ich immer so fragen, bist du allein? Hast du keine Begleitperson? Sag ich, die ist mir davon gelaufen. Und dann sind sie schon am Studieren. Ja, meinst du, also, willst du mich jetzt veräppeln? Also, willst du mich jetzt verarschen? Sag ich, vielleicht. Und dann gibt es aber auch die, wenn ich sage, nein, es geht, wenn sie irgendwie ein Problem sehen, wenn sie eins sehen, wo ich noch gar keins habe und wenn sie helfen und ich sage nein und sie dann das Nein nicht akzeptieren, kann ich dann schon auch ein bisschen renitent werden. Ich probiere es immer im Dialog, immer oder immer mit einem guten Gespräch. Ich beantworte eigentlich immer alles. Aber die das nicht akzeptieren, dann wird ich ein bisschen unangenehm.
Ja, also das, ich denke, das ist so, ja. Und wie sagt man, es gibt doch das Sprichwort, Kleider machen nicht Leute oder irgend so etwas heisst.
Oder Kleider machen.
Machen Leute, wie auch immer. Ja. Also ich sage einfach, das Optische, und da gehört mich, ich das vergleichen und sage, das ist wie wenn du bist im Rollstuhl oder nicht im Rollstuhl. Es geht um den Mensch. Und ich sage, wenn der Mensch positiv ist, sympathisch ist, spielt das überhaupt keine Rolle, wie er steht, wie er sitzt oder wie er aussieht. Und dementsprechend macht es Freude oder nicht Freude, in Kontakt zu kommen. Ich tue das nicht differenzieren, mir spielt das eigentlich keine Rolle. Wo ich Mühe habe, ist dann, und da habe ich auch schon Erfahrungen gemacht, wenn Menschen mit Beeinträchtigung ihre Beeinträchtigung ausnutzen. Da muss ich dann sagen, eben, das ist dann der, wo ich sage, du weißt, das kannst du im Fall auch selber machen, das kannst du nämlich schon. Und das würde ich auch meinem Sohn zum Beispiel sagen, bei gewissen Sachen. Ich habe dir gesagt, ich lebe sie beide richtig.
Nein, aber du, ich habe ab und zu den Behindertenbonus ausgenutzt. Jetzt geht es nicht mehr. Jetzt kennt man mich langsam.
Also, Behindertenbonus oder der Charme?
Behindertenbund. Wenn ich einmal vergesse, das Billett abstempeln beim Ticket und nachher der Kondukteur kommt, habe ich dann halt nach der Mami gefragt und ganz hilflos. Und
dann oh, das kann ich mir richtig vorstellen.
Und dann hat er mir den schwarz gefahren. Ja, okay, jetzt geht das nicht mehr, weil sonst zeigen sie mir dann wie Kanal und sagen, muss jetzt ins Mami wohnen? Also, also darum. Aber jetzt, wenn ich halt so weiss, dass du mir eine ehrliche Antwort gibst, wollte ich jetzt gleich die Frage stellen. Ich habe ein bisschen Mühe mit einem Zitat bei euch. Aber ich weiß nicht, ob ich es ganz anbringe. Dass ihr außergewöhnliche Personen Gewöhnliches ermöglicht. Weißt du, was mich jetzt ein bisschen stört?
Dass es außergewöhnlich
ist? Ja. Also ich möchte mal fragen, was du damit ausdrücken
Wir haben eigentlich dort eigentlich zum Ausdruck bringen, dass wir in der Erklärung von unserer Mission, okay, da steht ja unsere Mission drin, außergewöhnlichen Menschen Gewöhnliches ermöglichen, ist, wir haben nicht wollen auf die Ebene gehen, aus dem Negativen aus, also Menschen mit einer Beeinträchtigung oder behindert, also nicht die das ja nicht können, sondern okay, wir haben es wollen kehren und sagen, es ist etwas Außergewöhnliches. Und dann wollen wir gewöhnliche Sachen, und eine gewöhnliche Sache ist kommunizieren, einen Fernseher selbstständig ein- und ausschalten, einen PC bedienen, ermöglichen. Das ist eigentlich so ein bisschen der Gedankengang. Also wir haben nicht wollen die negierte Form fast ein bisschen mit, aus dem Ecken, er kann es nicht, sondern man soll hier und sagen, eigentlich außergewöhnlich. Nicht außergewöhnlich im okay Sinn von
ist
eine extra Wurst.
Ja, aber, so weil, ja, weil eben das ist bei mir so angekommen. Dann denke ich, nur weil ich behindert bin, bin ich nicht außergewöhnlich. Also, ja, jeder sollte eigentlich außergewöhnlich sein, habe ich ein bisschen das Gefühl. Oder? Ich habe einen riesen Respekt vor Müttern, die ihre Familie allein durchbringen, habe ich fast noch mehr Respekt, wieder, wenn ich rollend durch die Welt ruckele. Weil für mich bin ich normal wie jeder andere auch. Also eben darum, der Marcel Huch hat auch ein gutes Credo in diese Richtung. Aber eben, wie ich es angeschaut habe, er will als Spitzensportler anerkannt werden und nicht als Behinderte bewundert. Und dann sage ich, ja, wenn man sagt, Gleichstellung, und nachher sagt man außergewöhnlich, kann ich dann ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Darum habe ich gedacht, ich frage jetzt, was ihr damit wollen aussagen. Jetzt ist mir schon eher klar.
Genau. Ich meine, es ist so ein bisschen wie die andere Terminologie, die auch immer gesagt, es ist Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Ja. Oder? Das ist für mich auch so zwei. Seitig.
Ja, genau.
Besondere Bedürfnisse kann sein, bist ein extra Wurst, musst alles speziell oder so. Nein, wir haben diese Seite wollen zum Ausdruck
bringen. Ja, jetzt gehe ich auch wieder d'accord.
Ich können überzeugen.
Ein bisschen mehr als vorher. Wie siehst du denn den politischen Dialog? Also, wie reagiert die Politik auf das Thema Behinderung? In diesen 20 Jahren?
Ich habe es Christian Lohr in einem Gespräch mal schon gesagt, für mich immer, es ist vor allem ein Reagieren und nicht ein Agieren. Wenn ich auch schaue, jetzt in den ganzen Reglementierungsgeschichten, man hinkt einfach immer ein bisschen hinten rein. Zu langsam, aus meiner Optik, manchmal auch zu wenig mutig. Was mich gestört hat, aber ich mich dunkt, es hat sich bessert, finde ich, in der Wahrnehmung. Aber mich hat sehr, sehr stark gedunkt. Man hat gerade auch von gewissen politischen Seiten immer gespürt, Menschen mit Beeinträchtigung sind schnell als in einen materiellen Wert gesetzt worden. Der ominöse Kostenpunkt. Oder? Oh, wer zahlt denn das alles? Was kostet das alles? Und ich glaube einfach, das ist der falsche Ansatz. Natürlich kostet das, aber man hat ja auch eine Verantwortung als Gesellschaft. Und was ja dann aus dieser Investition, wenn ich es so nennen darf, zurückschaut, muss ja nicht immer monetär gemessen werden, sondern wird auch gemessen, das habe ich, erlebe ich immer wieder, ist einfach, was man zurückbekommt und die Begegnungen und die Erlebnisse, die man hat. Also, Das hat mich eine Zeit lang recht gestört, wenn man das immer wieder so ein bisschen auf den Kostenpunkt gleichgesetzt hat. Sonst, ich wünschte mir aktivere, mutigere Entscheidungen. Manchmal ein bisschen weniger philosophieren. Es ist ein grosser Wunsch von mir, dass Politik an die Swiss Handicap kommt. Wenn ich sage, was wir dort mit den Schulklassen erreicht haben, das ist für mich ein grosser Schritt in die richtige Inklusion. Und das muss man einfach, so Sachen muss man viel aktiver machen. Da gibt es ganz viele andere Beispiele. Ich wünschte mir einfach da ein bisschen mutiger und ein bisschen mehr Fakten in dieser Richtung.
Ja, es ist halt immer noch defizitorientiert, wieder potenzialorientiert. Oder? Also,
genau, du sagst es eigentlich richtig, genau. Das wäre eigentlich.
Und was ich halt immer wieder muss sagen, das kann ich jetzt aus einem guten Kanton, der Kanton Zug hat finanzielle Power, aber ich wünschte mir, dass das Thema Behinderung wieder würde mehr den Bund übernehmen würde, wie die einzelnen Kantone. Weil du siehst, wie die Schere enorm aufgeht. Also weisst von Kantonen, die eine Haltung haben oder zumindest einen Ansatz von Haltung und finanzielle Power und Kantonen, die gar nichts, also wo das einfach nicht auf der Traktandenliste haben und so geht die Schere immer weiter auf. Oder?
Also das ist unser tägliches Brot, wenn ich so darf sagen, in unserem Bereich von der Hilfsmittelversorgung, weil sehr viele Dienstleistungen oder werden von der IV finanziert, die wir an den Betroffenen bringen. Und da gibt es ganz, ganz grosse Möglichkeiten, wie das umgesetzt wird. Und das ist halt so, dass da teilweise Kantone sich sehr stark unterscheiden. Und ich kann dir auch sagen, wir machen die Erfahrung, dass es zum Beispiel im gleichen Kanton, gerade bei grösseren Kantonen,
ja,
sogar kann sehr unterschiedlich.
Das glaube ich.
Also das ist immer halt einfach, das ist Föderalismus und so ist das aufgebaut und du wünschst dir, dass das mehr wieder in die Hand von einer
Bund geht. Ja, einfach zum Pflöck einschlagen, dass man sagt, das ist ein Standard und das wollen wir jetzt und da sehe ich halt nur den Bund, wo auch die Verantwortung übernehmen müssen. Also ich bin gerne für eigenständig und so, aber gewisse Sachen müssen einfach in einen Rahmen gegossen werden. Obwohl, wir können dann wieder davon diskutieren, wenn man die UNO-BRK ratifiziert, finde ich alles gut und so, aber wenn man dann das Klagerecht rausoperiert, dann muss ich wieder sagen, dann ist es ein Feigenblatt. Und dann muss ich dann einfach wieder sagen, ja. Und auch bei den Hochschulen habe ich auch ein kleines Problem. Und vielleicht kommen wir dann da drauf, was ihr als Firma macht. Wenn man immer wieder Inklusionsbericht macht, jedes Jahr oder jedes zweite Jahr. Und jeder Bericht ist gleich. Also man weiss, wo Potenzial oder wo man muss dran arbeiten. Aber man bringt es nicht auf die Straße, man bringt es nicht in den Dialog, man bringt es nicht an. Wie kann man Fußgänger davon überzeugen, sich mehr mit dem auseinandersetzen, eben Sichtbarkeit. Wie geht ihr auf die Bevölkerung zu? Man kann Veranstaltungen oder eine Technik zeigen, wo Fußgänger gehen können, außer jetzt Swiss Handicap.
Ja, wir sind natürlich auch sehr viel Fachanlässe. Und nachher versuchen wir natürlich auch über die verschiedensten Kommunikationskanäle mit auch eigenen Events. Wir haben gerade letztes Jahr im Rahmen unseres 20-jährigen Firmenjubiläum
das Video.
Genau, sind wir in verschiedensten Institutionen gewesen und haben aufgezeigt, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt und was man kann machen. Wir stellen auch die IV-Stellen, die kantonalen IV-Stellen, regelmässig. Dürfen wir bei ihnen, nicht bei allen, es ist nicht bei allen erwünscht, das ist auch noch interessant, aber wir haben ganz viele, die sich interessieren und sagen, ja, kommen, zeigen uns, was sind das für Lösungen, die man da kann haben. Das baut mehr Verständlichkeit auf, auch so. In den Entscheidungsmomenten für den einen Sachbearbeiter bei den IV-Stellen. Das ist auch eine schwierige Situation, wenn man die Sachen muss analysieren und eine Entscheidung fällen. Man sucht ja immer die Legitimation von einem Entscheid, wenn man einen Entscheid fällt. Und da sucht man meistens immer an Wert, um es bemessen kann. Dass wenn einmal eine Rückfrage kommt, wieso hat man so entschieden, kann man sagen, Es ist 9.5 und ab 9 zahlen wir zahlen und sonst nicht. Das ist in der Natur vom Menschen. Aber, und ich glaube, es ist einfacher, Entscheidungen zu treffen, zu fällen, so geht das mir, wenn ich eine größere Verständlichkeit habe für das, wenn ich mich entscheide. Darum tun wir auch sehr gerne uns bei der IV-Stelle nicht mehr präsentieren.
Finde ich gut.
Wir Plattform in Swiss Handicap. Wir organisieren jetzt gerade das Jahr, alle zwei Jahre organisieren wir ein Symposium zum Thema unterstützte Kommunikation. Im
August,
wartet. Genau, 28. August. Ich sehe, du bist informiert.
Ja, ich habe mich vorbereitet.
Ja, du bist super. Ja, das ist professionelle Vorbereitungsarbeit. Genau, wo wir zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz ein Event machen. Das ist jetzt mehr ausgerichtet an Fachpersonen. Auch dort ist stetig ein Bedarf von Information vom Aufzeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Wir haben dieses Jahr mit der Hochschule Luzern zum ersten Mal ein Weiterbildungsangebot kreiert zum Thema digitale Medien im Kontext von Menschen mit Beeinträchtigung. Das haben wir in Zusammenarbeit mit dem Professor von der Hochschule
Luzern. René Stahl.
Genau. Das habe ich auch mitbekommen. Der war auch schon da. Und also wir versuchen hier an verschiedensten Fronten Information und Sensibilisierungsarbeit zu machen. Die Schwierigkeit ist als Hilfsmittelanbieter, wenn du das machst, es wird dir sehr schnell die Etikette geben, du willst etwas verkaufen. Aber ich glaube, wir haben jetzt über all die Jahre das Vertrauen können aufbauen, dass es uns nicht darum geht, ein Produkt zu verkaufen in erster Linie, sondern es geht eigentlich darum, aufzuzeigen, dass es Möglichkeiten gibt. Ist natürlich klar, wenn wir eine Versorgung machen dürfen, kommt natürlich dann der kommerzielle Teil. Das ist ganz klar. Aber es geht uns primär darum, dass man überhaupt die Lösungen kann an Menschen mit Beeinträchtigung bringen, weil sie geben, sie unterstützen die Selbstbestimmung und Partizipation halt schon in dieser Form. Und das, denke ich, ist ein fundamentales Bedürfnis, das wir hier abdecken.
Was meinst du auch mit deinem Satz, es ist an der Zeit barrierefreies Handeln, und wo du drin
hast? Du hast wirklich recherchiert. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Oder? Machen. Ja. Machen. Wenn ich zuerst mir alle Szenarien hat überlegt, was alles wird passieren, wenn dann Swiss Handicap oder die Active Communication wird stehen und alles wird kommen, es wird beides nicht geben. Ich lebe ein bisschen nach dem Prinzip, irgendwann musst du einfach machen. Und während dem Machen musst du schauen, dass du nicht aus den Spuren gehst, aber musst machen. Und ich glaube, das meine ich damit. Wir müssen einfach wirklich Ärmel auflitzen, probieren, eben mutig sein, wie ich vorher gesagt habe, in der Politik mal einen Entscheid zu fällen und zu sagen, wir machen es mal, wir schauen mal. Aber das ist halt manchmal einfacher gesagt als gemacht.
Das ist so. Aber wenn ich Politiker da habe, Brötchen sind natürlich ein bisschen alle Couleur aus der Partei, die hat sich noch stillschweigend geweigert, mit sich bei mir anzuhöckeln. Zu einer Partei. Die kommt irgendwie aus einem Grund nicht. Und dort komme ich immer an einen Punkt an, wo Politiker nicht wissen, was mir zu entgegnen. Wir haben ja vorher von Paragraphen und von den Werten geredet. Und ich sage immer Thema Wert. Wenn man Barrierefreiheit würde gesellschaftlich diskutieren, wäre Verhältnismäßigkeit eh schon geklärt. Also du hast eben Kind und die haben auch einen Kinderwagen gehabt. Und da hast du auch nicht Bock gehabt, glaube ich. Also ich nehme es jetzt mal an, da die Stufen und alles aufzustossen oder zu tragen und so. Oder ältere Leute mit Rollatoren. Aber bei uns kann man natürlich von der Verhältnismäßigkeit davon reden, wenn man eine Bushaltestelle muss. Also, und wenn man von einer Verhältnismäßigkeit anfängt zu diskutieren, findet man immer einen Wert. Und wenn man einen Wert hat, kann man immer sagen, wo und wo der Wert überschritten wird oder nicht. Das sage ich immer zu meinen Kollegen, gehen raus, verstopfe die Bushaltestelle, geht der Wert ziemlich schnell rauf. Aber da wird sie Politiker manchmal nicht, was sie mir entgegnen müssen, wenn ich sage, es ist ein gesellschaftliches Thema. Also.
Absolut, absolut. Ich glaube halt einfach, ich meine, du sprichst jetzt so ein bisschen die architektonischen Barrieren an. Ich sage, am Ursprung liegen die geistigen Barrieren
in unserer
Gesellschaft. Und ich glaube, an denen müssen wir arbeiten. Und das, weil ich glaube, das andere ist eine Konsequenz von dem.
Und aber du kannst sie besser mit an der Hand nehmen und sagen, du, dein Denken hat jetzt das gegeben. Schau es jetzt an mit mir. Also weißt, durch konsequent kannst du es dann aber auch wieder sichtbar machen. Ein gedankliches Barriere ist manchmal extrem schwierig, den drauf zu nehmen, weil dann kommt immer schlechte Gewissen und Ausreden. Aber an der Konsequenz kann man sie meistens schön ein bisschen plakativ aufhängen.
Natürlich, wenn du am eigenen Leib spürst, was es bedeutet. Und das sind zum Beispiel Sachen, die ich auch gerne liebe zu machen. Bei Kollegen schon gemacht, die mich gefragt haben, ja, was ist denn das genau, was du machst und für was okay. ist das eigentlich gut? An einen Stuhl gebunden, ein Klebium zum Mund und dann gesagt, willst du etwas trinken? Und dann macht es so, sag ich, siehst du, jetzt weißt für was das kannst brauchen.
Machen, zeigen und aktiv dran.
Genau. Darum, und da legen wir jetzt auch sehr viel Wert drauf, zum Beispiel mit dem Dani Rickenbacher zusammen zu arbeiten. Er ist ja jetzt seit dem letzten Jahr als Botschafter von uns unterwegs. Ich glaube, wenn man bei ihm sieht, was es bedeutet, selbstbestimmt können sich bewegen, sich zu äußern, seine Bedürfnisse zum Ausdruck bringen, dann kann ich noch lange im Vortrag halten, was für was Technologien gut und nicht gut sind. Bei ihm sieht man es live. Und ich glaube, man muss einfach, wir brauchen nochmal, ich komme nochmal mit dem, es braucht einfach noch mehr, es müssen noch mehr das raustragen, man muss noch mehr darüber reden, man muss Sachen ausprobieren. Ich habe übrigens in einem Interview, wo ich geschaut habe, von dir, Fabian Bammert ist mal bei dir gewesen, und dann gesagt, ich will zusammen mit dem Rollstuhl auf.
Ist es passiert?
Haben das gemacht?
Ich schicke dir den Link, wir haben am Freitag war Swiss Handicap Messe, am 29. Sie waren am 28. da gewesen. Im grössten Schiff
sind wir
da in die Villette, im Kies, so ein bisschen rumgefahren. Sie, bachnass, ich zeige dir nachher den Beitrag.
Ich glaube, da hat sie auch ein paar Aha-Erlebnisse
gehabt. Ja, natürlich.
Ich denke, und das muss man einfach, genau so Sachen, das sind die, die es weiterbringt. Und ich glaube, es ist, man muss es unermüdlich machen. Es wird jetzt, das braucht einfach Zeit, das ist ein Prozess.
Jetzt, eigentlich habe ich alle Themen besprochen, aber eins würde mich noch ein bisschen interessieren, wenn du nicht schaffst und auch nicht visionierst. Was machst du? Bist du mit der Familie unterwegs? Wo holst du die Energie, dass du wieder so kannst die Ärmel auflitzen und guseln?
Mein Ausgleich hole ich eigentlich ja mit meinen Buben. Ich habe zwei Söhne, ich gesagt habe, dann mit meiner Partnerin, die selber auch noch drei Buben hat.
Oh!
Also wir haben da eine tolle Jungstruppe.
Sehr schön, sehr schön.
Wir versuchen, die Zeit, die wir haben, qualitativ gut miteinander zu verbringen. Und das können einfache Sachen sein, wie einen schönen Abend, spielerisch. Ich tue sehr gerne etwas Feines kochen, etwas essen, ein gutes Glas Wein trinken. Ich hole ganz viel Energie mit meinen Freunden. Ich pflege sehr gerne Beziehung zu meinen guten Freunden.
Okay.
Und dann habe ich noch ein Hobby. Das ist, ich bin noch Trainer in Küsnacht bei den Fußballjunioren. Und das darf ich dann auch, dort hole ich mir dann auch noch so ein bisschen den Ausgleich. Trainieren 15 motivierte, herausfordernde Jungs. Also sprich 14 Jungs und ein Mädchen.
Ja. Ah, okay. Ja, Fußball interessiert mich natürlich auch. Ich bin FC Liverpool-Fan. Geht natürlich super. Aber die grosse, grosse Leidenschaft ist natürlich Eishockey.
Ja.
Ich bin ein grosser Ambry Piotta-Fan.
Ja, das habe ich mitbekommen, ja.
Nein, das ist pure Leidenschaft. Nein, und super Spengler-Göpp gsi und alles. Aber was gibt dir denn der Fußball? Also, wenn du ja Trainer bist, musst du ja die Sportart auch etwas geben.
Ja, ich habe mal, also erstens mal, ich war fünf, als ich angefangen habe, da zu shooten, da in Cham.
Okay.
Und habe sehr, sehr lange, habe dann mit 40 gefunden, ich höre jetzt langsam auf, es hat gleich nichts gebracht.
Welche Position?
Ja, ich war primär als Verteidiger tätig gewesen.
Innen, aussen?
Tendenziell aussen. Und Fußball macht mir einfach sehr viel Spass. Aber Eishockey ist auch eine grosse Leidenschaft für mich. Ich bin ein grosser EVZ-Fan. Und bin auch sehr gerne im Stadionszug, verfolge natürlich die
Hockey-Match. Ist natürlich ein schönes und ein warmes Stadion. Haben wir natürlich die Valascha begleicht.
Habe ich mal erlebt, wo es noch offen war. Das hat schön gepfiffen dort in dieser Halle. Also,
ist ja immer noch offen.
Also, ja, also es war schon lange nicht mehr.
Es zieht ja immer noch schön durch. Nein, aber ich bin am Freitag bin ich auch gerade zu Zug gewesen, schon. Zug Ambri gewesen.
Genau. Das ist nicht ganz ja. Hat nicht ganz deine Vorstellung entsprochen.
Ja, gut. Gut, kann ich gut antizipieren. Also, ich bin schon mit einer gewissen Haltung in den Match hineingegangen. Was rechnest du für Zug aus?
Ja, ich wünsche mir natürlich, dass endlich der Meistertitel kann gefeiert werden in Zug, weil von 1998, wo das erste Mal und bis jetzt
Dino Kessler war auch schon da gewesen.
Ja, der war schon gewesen. Den habe ich verpasst, die ominöse Meisterfeier. Da bin ich in Italien gewesen.
Sappello.
Genau, und ich würde das gerne mal live erleben. Ja, ich wünsche mir das sehr. Ich traue es den Zuger auch zu, wenn ich das Jahr denke in Zukunft. Mir gefällt das sehr, sehr gut, wie sich der EVZ in den letzten Jahren vor allem entwickelt hat. Muss sagen, sehr professionell.
Muss man sagen. Also.
Sehr professionell, gleich noch sehr bescheiden, sympathisch. Ich habe das Glück gehabt, dass ich auch schon den einen oder anderen mit EVZ kennenlernen durfte. Auch schon gewisse Projekte mit ihnen machen. Und ich muss sagen, ich finde das einen ganz tollen Verein. Und natürlich, man ist, wenn man Fan ist, ist man nicht mehr ganz objektiv. Also ich möchte ihnen von Herzen gönnen, für das, was sie machen. Auch mit dem ganzen Fördern der Jungen, mit der Academy. Also finde ich absolut top. Natürlich mal schauen, ob es das Jahr reicht. Wir sind gespannt.
Also
aber ja, das wäre doch schön, wir könnten doch mal zusammen einen Match schauen.
Komme ich sehr gerne mit. Mal, komm ich ein anderes Spiel.
Können wir gerne machen. Das können wir abmachen.
Gut, können wir abmachen. Ich muss sagen, Zug ist eigentlich Playoff-ready. Und ich glaube, die Qualität bei Zug sieht die Schweiz in der Meisterschaft noch nicht, weil sie wissen, sie sind in den Playoffs. Ich glaube, sie spielen jetzt einfach den Stiefel noch runter, aber wenn es dann hart auf hart geht, sind sie, glaube ich, parat. Also,
meinst du, das ist für mich die grosse Frage. Das wird sich dann beantworten, das ist für mich noch so die grosse Frage. Sie haben sicher vieles gemacht in die Richtung. Also wie gesagt, es würde mich natürlich als EVZ-Fan sehr freuen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch objektiv betrachtet oder versucht, objektiv zu betrachten, muss man sagen, der EVZ hat wirklich grossartige Arbeit geleistet. Ich möchte es ihnen wirklich gönnen, für all die, die da so viel geleistet haben beim EVZ.
Nein, und man muss einfach auch sagen, eben, ob hinten im Goal oder jetzt auch der Verteidigungsminister, also ich habe selten so eine Angriffsauslösung gesehen, wie von einem Dias. Also, okay. Also muss man wirklich sagen, bei uns ist der Flora ab und zu, wo das aufblitzen lässt. Ich muss einfach sagen, natürlich Zug mit Akademie und alles, aber Ambri ist auch back to the roots. Und wir sind ein Ausbildungsverein, wie der Tessin, sind ja zusammen mit dem Cereda und mit dem Duca wieder zwei eingesessen drin. Und sie leben das Blau-Weiß. Und das ist auch wieder super. Natürlich haben sie jetzt ein bisschen Tribut zahlen für den grossen Spielplan mit Champions Hockey League und Spengler Cup. Aber auch da habe ich nicht mehr so Angst, weil ich auch schon Jahre hatte, wo ich Angst hatte. Und dann schauen wir rein. Und aufs neue Stadion freue ich mich halt. Vom Botto ist es ja gezeichnet. Und dann hoffe ich, dass es auch Behinderten-WC gibt, weil das haben sie nicht.
Und dann jetzt, das ist gar nichts.
Also, sie haben schon ein bisschen so prophylaktisch. Natürlich gibt es Stimmung, aber das würde mich schon extrem freuen, wenn ich nicht mehr so früher, dass man die Rädchen anfreuen wird. Nein.
Okay. Ja, also eben, ich bin vor ein paar Jahren mal und es war also sehr, sehr kalt gewesen dort.
Mal, dann freue ich mich auf die Einladung, wenn du mich
einladest. Das machen wir.
Mal Fiore, wir waren eigentlich am Schluss gibt es immer noch zwei Fragen. Warum hat der Fiore für das Interview sich angeboten?
Der Auslöser war die Begegnung mit dir gewesen. Ich durfte dich kennenlernen auf Empfehlung sozusagen von Jan Bieleter. Wir sind dann zusammengekommen, haben angefangen miteinander und ich weiß nicht, du hast die Lebensfreude, die in diesen Augen ist, in diesem Gesichtsausdruck, das hat mich motiviert. Ich habe gesagt, ich komme sehr gerne, wenn du mich einlatschst und dann können wir miteinander über verschiedenste Sachen miteinander
sprechen. Und wie hast du es jetzt gefunden?
Sehr kurzweilig.
Ja.
Ich denke, wir schwätzen noch ein bisschen weiter, wenn wir das Mikrofon abstellen.
Wahrscheinlich. Und jetzt, wie jeder Gast, hast du auch noch ein Schlusssegment, wo du irgendetwas kannst auf den Weg geben kannst. Es sind schon Witze erzählt worden. Es ist schon irgendwie etwas auf den Weg gegeben worden. Fiore, ich klinke mich da aus und tue mich recht herzlich bedanken. Und jetzt, feuer frei, du darfst noch irgendetwas an den Zuschauern auf den Weg geben. Und ich bedanke mich. Danke vielmals.
Was ich gerne würde sagen ist, und ist zu meinem Credo, man soll sich freuen auf das, was man kann und auf die Stärken setzen. Und ich habe von jemandem gelernt, dass wenn ich etwas nicht beeinflussen kann, dann bringt es überhaupt nichts, sich zu nerven und Energie zu verschwenden. Also glaubt an das, was ihr könnt und nicht an das, was ihr nicht könnt. Vielen Dank, Jan, es hat mir mega Spass gemacht.
Danke,
Ben. Alles Gute.